O Gott, merke auf meine Hilfe, Herr, eile mir zu helfen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Frommes Reden oder Denken allein schenkt uns keinen Zugang zu Gottes Herzen und Königreich. Tu das, sagt Christus, und du wirst leben. Was tun? Das Gute müssen wir tun. Nicht so sehr darüber nachdenken, davon reden, sondern es vollbringen. Und was ist das Gute? Gut ist nicht allein das, was alle begehren, sondern was dem lieben Gott hier und jetzt für mich als begehrenswert erscheint. Und wenn wir sagen hier und jetzt, dann ist es nicht so, dass der lieber Gott hinschaut auf sein Geschöpf, auf den Menschen und sagt, aha, das wäre jetzt das Beste. Das ist das, was er von Ewigkeit her in sich als das sieht, was seinem Willen entspricht. Warum? Weil es unserem Wesen entspricht. Bei diesem Guten geht es nicht um irgendein Gutes, sondern um das Gute, das uns das Leben gibt, wie Christus sagt, tu es und du wirst leben. Es geht um etwas Übernatürliches. Es geht um ein Leben nicht von 5 Minuten oder von 500 Jahren, sondern es geht um das ewige Leben. Es geht um das Leben der Gnade hier und das Leben der Glorie in der himmlischen Herrlichkeit. Es geht um ein Leben, das eine Teilnahme ist an der göttlichen Natur, am innertrinitarischen Leben. Darum geht es. Und damit haben wir auch eine Vorstellung, um welch ein Gutes es geht. Also es geht nicht einfach darum, dass man im Einklang mit seiner menschlichen Natur handelt, sondern dass man der Übernatur entspricht, zu der Gott uns, wie jeden Menschen, der den Vernunftgebrauch erreicht hat, berufen hat und durch die Gnade der heiligen Taufe erhoben hat. Um dieses Gute geht es. Und da stellen wir gleich einen Unterschied fest zwischen dem Menschen und dem Rest der Schöpfung, das heißt den vernunftlosen Geschöpfen. Die vernunftlose Kreatur, also alles, was uns umgibt, sichtbarerweise aus uns selbst, ist aus sich auf Gott hingeordnet. Aber dem Menschen und dem Engel ist es geschenkt, oder vielmehr der Pflicht ist es, sich willentlich auf Gott auszurichten oder eben nicht. Gott zu verherrlichen, dem kann weder Satan noch Sünder entgehen. Denn das erste Ziel, warum Gott uns erschaffen hat, ist seine eigene Verherrlichung. Sicher, der liebe Gott uns brauchte, ist nicht, weil unser Wohl ihm an erster Stelle stünde, das ist nicht der Fall, dann wäre nicht der liebe Gott, wenn er ein Geschöpf mehr wollte als sich selbst. Er will zuallererst seine eigene Verherrlichung. Und mit dieser Verherrlichung verbunden ist natürlich die Erfüllung des Geschöpfes. Aber der liebe Gott, er hat uns es freigestellt, was letztendlich dabei herauskommt, aus dem Gott verherrlichen. Wir können uns nicht aussuchen, ob wir Gott verherrlichen wollen oder nicht, aber wir können uns aussuchen, wir, die wir mit Vernunft und freiem Willen begabt sind, ob wir eher die ewig belohnende Güte und Barmherzigkeit Gottes im Himmel oder die ewig strafende Gerechtigkeit in der Hölle verherrlichen wollen. Also diese Wahl haben wir. Und die Heilige Schrift sagt ja auch zu Recht, vor der definitiven Entscheidung des Engels oder des Menschen, dass Gott will, dass alle Menschen selig werden. Was heißt selig werden? Das heißt, zur Anschauung Gottes, des dreifaltigen Himmel zu kommen und ein vollständiges Glück auf immer zu erfahren. Wenn auch und gerade weil diese philosophische Definition, heißt einfach eine Vernunftdefinition des Guten, nämlich das, was alle Begehren ihre Berechtigung hat, deswegen ist diese Herausforderung, nämlich das wahre Gute zu finden, eine Herausforderung, der niemand entgehen kann. Nichts, was ist, ist nur böse oder schlecht. Das sind Ideen, die aus sogenannten östlichen Religionen kommen, wo man das Gute auf der einen Seite und das Böse auf der anderen als zwei Prinzipien denkt, die sich irgendwie entsprechen, nämlich so entsprechen, dass das Licht nicht mit der Finsternis wirklich fertig wird und immer wieder der eine oder der andere die Oberhand hätte. Aber das ist absurd vom Standpunkt der Vernunft. Denn das Gute ist das, was ist. Das Böse an sich, das Übel, gibt es nicht. Es gibt keine Blindheit, die auf der Straße spazieren geht. Es gibt einen blinden Menschen. Das Blindsein ist dann sozusagen angeheftet an das Menschsein. Und für den Menschen, nicht für den Maulwurf, ist es ein Übel, blind zu sein. Es gibt kein absolutes Übel, es gibt kein absolutes Böses. Es gibt wohl ein absolutes Gutes, das nämlich der dreifaltige Gott. Aber wenn wir an die scheußlichste Kreatur denken, die es gibt, die schönste Kreatur gewesen ist damals, die so schön war, dass man sie Morgenstern, Luzifer nannte, und er sich dann eben zum Satan gemacht hat. Aber selbst er hat Güte an sich, schon allein die Tatsache, dass er Geschöpf Gottes ist und dass er eine engelhafte Natur hat, auch wenn er ein gefallener Engel ist. Und das ist die Schwierigkeit für den Menschen, denn der Mensch, er kann nur alles, was er will, unter dem Aspekt des Guten wollen. Selbst das Böse, das er begehrt. Er begehrt es deswegen, weil irgendetwas Gutes ihm daraus erwächst. Die Schwierigkeit ist, dass dem gefallenen und besonders dem gottfernen Menschen das erstrebenswerter erscheint, was eine sofortige, momentane und wenn möglich auch sinnliche Befriedigung verspricht. Das scheint dem Menschen besser und vorzüglicher als das vielleicht künftige, jedenfalls ihn in seinem ganzen Menschsein vervollkommnende Gute. In anderen Worten, das, was ich jetzt haben kann und sich gut anfühlt, mir vielleicht gar nicht gut tut, scheint mir echter zu sein in Güte, besser zu sein, als das, was wirklich für mich gut sein mag, weiß ich auch, aber da muss ich drauf warten. Und es fühlt sich vielleicht auch gar nicht gut an. Ist dem mit Gott eigentlich auch relativ egal, was sich gut anfühlt. Denn mit Gott geht es darum, was gut für uns ist. Der liebe Gott ist nicht nur Vater, der liebe Gott ist auch Arzt. Nicht? Und denken wir an die Aggressivität des Arztes, der einen bösartigen Tumor bekämpft, der kennt keiner Warnen. Natürlich, der oberflächliche Betrachter möchte ich sagen, was mit dem los, der macht ja den armen Kranken noch kränker. Dem geht es ja total elend durch diese ganzen Bestrahlungen und das ganze Gift, was in den hineinkommt. Ja gut, aber in Wirklichkeit richtet sich sein Hass gegen den Tumor. Und es ist dem Arzt, natürlich versucht man es dem Menschen so erträglich wie möglich zu machen, aber letztlich ist es ihm gleichgültig, solange man diesen Menschen retten kann und den Tumor vernichten kann. Dieses wahrhaft Gute, das können wir nur innerhalb des Willens Gottes und seiner Gebote suchen und finden. Aber dieses Gute muss eben auch angestrebt und getan sein. Nicht nur gedacht, nicht nur gesprochen. Und diese Erfüllung des göttlichen Willens, das ist die Hauptsache unseres Christenlebens. Denn sie ist Ausdruck unserer Liebe zu Gott. Und sie lässt die Liebe Gottes in uns wachsen. Wenn immer wir aus Liebe zu Gott handeln, dann wächst die Liebe Gottes in uns. Christus hat es ja gesagt, wer mich liebt, der hält mein Wort, wer mich nicht liebt, der hält nicht mein Wort. Und diesen Willen Gottes zu tun, im Konkreten, den Willen Gottes vorzuziehen, die göttliche Ordnung zu respektieren, auch wenn es mir nicht immer einleuchtet im Konkreten, dazu sagt der heilige Paulus, sind wir aus eigenen Kräften nicht fähig. Nicht, als ob wir fähig werden, aus uns selbst etwas zu denken, unser Vermögen kommt von Gott. Das heißt, wir könnten nicht einmal so etwas Gutes denken. Wir können nicht den kleinsten Gedanken haben, der uns für die Ewigkeit dienlich ist, der uns heiligt mit Gott, vereinigt und letztlich Gott zufriedenstellt, ohne Gottes Hilfe. Und sind wir nun überzeugt von der Größe und Weite und Tiefe der göttlichen Erbarmungen, vom Schatz der Gnade und der Glorie und zugleich vom Abgrund unserer Lösungsbedürftigkeit und diesbezüglichen Hilflosigkeit, dann werden wir zu Heiligen werden. Denn dann werden wir unablässig zu Gott rufen, wie es die Kirche im heutigen Introitus getan hat und immer zu Beginn des liturgischen Stundengebetes tut. Deus senatio gloriam eminent. Gott, merke auf meine Hilfe, Herr, eile mir zu helfen. Das heilige Tagesevangelium stellt ein lebhaftes Bild unseres Elends uns vor Augen. Ich und alle meine Brüder und Schwestern bin dank meines Stammvaters unter die Räuber gefallen. Mein Stammvater hat das ganze göttliche Erbe verschleiert, damit dem menschlichen Leben hätte durch die Generation auch das göttliche Leben weitergegeben werden müssen. Unter die Räuber sind wir gefallen. Die Dämonen haben uns alle übernatürlichen und auch außernatürlichen wie Unsterblichkeit Gaben geraubt. Und haben uns buchstäblich halbtot liegen lassen, entlang des Weges in dieser Welt. Denn diese Welt ist nichts als ein Weg, ein Durchgang. Wohin? Auf Gottes heiligen Berg, in das gelobte Land des Himmels. Nicht? Dieses Leben ist eine Wüste, ein finsteres Tal. Und die Dämonen haben uns tief verwundet und haben uns halb getötet. Ja, halbtot werden alle Menschen in diese Welt geboren, mit Ausnahme der allerseligsten Jungfrau Maria und des heiligen Johannes Baptist. Warum? Weil unsere Seelen durch die Erbsünde tot waren. Weil wir kein göttliches Leben in unseren Seelen hatten. Das kann man ganz leicht verstehen. Was heißt ein toter Körper? Eine Leiche, das ist ein Körper ohne Seele, ohne Lebensprinzip. Ohne Prinzip der Bewegung, des Denkens, des freien Willens, da ist der Körper tot. Was ist eine tote Seele? Wann ist der Mensch tot in seiner Seele? In dem, was ihn wesentlich als Menschen ausmacht, die Seele. Wenn die Seele keine Seele hat. Das heißt, wenn das übernatürliche, göttliche Prinzip der Gnade fehlt und unser Verstand und Wille nicht emporgehoben sind, sodass wir des Glaubens der Hoffnung und der Liebe fähig sind, und manche Seelen unter uns sind halb tot, tot in ihren Seelen aufgrund von schwerer persönlicher Schuld. Aber Gott sei Dank dafür, dass ein neuer Stammvater, nämlich Jesus Christus, der menschgewordene Gottessohn in die Welt gekommen ist. Und das hat er getan bei der heiligen Taufe, bei der heiligen Beichte, er tut es immer wieder, den Wein seiner Liebe und das Öl seiner Gnade in die Wunden der Seelen gegossen. Nur wer sich so von Gott zuerst dienen lässt, wer der zuvorkommenden Gnade Gottes kein Hindernis in den Weg legt, nur der kann gerettet werden. Ich kann mich nicht selber retten. Nur Christus kann mich retten. Bis zum Eintauchen in das Gottesblut, in der heiligen Taufe oder der heiligen Beichte, da kann es oft ein sehr langer, beschwerlicher und gefährlicher Weg sein. Aber auf diesem Weg ist eigentlich nicht unmöglich und alles süß dem, der auf die erste Einladung Gottes antwortet, nämlich zum vertraulichen Umgang mit ihm im Gebet. Wer vom Grund seiner Seele ruft zu Gott, um Hilfe, nie aufhört, vertrauensvoll zu rufen, in dem ist die Gnade bereits wirksam. Diese Gnade, wenn wir sie bewahren, wenn wir mit ihr wirken, die uns unfehlbar zum ewigen Heil führen wird. Wir sagen immer wieder, wir müssen mit der Gnade zusammenarbeiten, das stimmt. Aber wir müssen auch bedenken, dass bevor ich irgendetwas tun kann mit der Gnade, gibt es schon die sogenannte zuvorkommende Gnade. Nicht, wo der liebe Gott mich emporheben will, dass ich überhaupt fähig bin, Übernatürliches zu denken, zu wollen und zu tun. Und dann kann ich mich ihm schon verschließen oder mich ihm öffnen. Das ist die sogenannte erste Gnade. Für seine Bekehrung, für seine Heiligung, für seine wirkliche Hinwendung zu Gott, dafür kann niemand was. Das ist die Gnade allein. Aber dann kommt es darauf an, wie wir mit der Gnade wirken. Und diese erste Einladung Gottes zum Gebet, das ist sicherlich die universalste und die wichtigste Gnade, die Gott den Menschen schenkt. Was diese Gnade tut, das ist, dass sie uns zu Gott emporhebt. Wir sagen, das Gebet ist die Erhebung der Seele zu Gott. Und diese Gebetsgnade, sie kann uns und über alles Geschaffene hinaus heben, bis zu Gott hinauf, bis an sein Herz. Und wer vom Grund seiner Seele zu Gott um Hilfe ruft, der wirkt mit der Gnade. Das ist kein verzweifeltes Rufen, das ist ein vertrauensvolles Rufen. Es ist unmöglich, nicht wie es in Isaias auch gesagt, es ist unmöglich, dass eine Mutter ihres Kindes vergisst. Aber selbst wenn sie ihres Kindes vergisst, so werde ich deiner nicht vergessen. Nur mittels der Gnade, die Jesu Blut uns verdient, ist dieses möglich, dieses Wunder der Gnade, das immer geschieht, wenn wir beten. Nicht? Und wenn wir beten, ist natürlich das Erste schon, dass wir an Gott denken. Das ist schon ein Wunder. Dass wir an Gott denken können. Dass wir ihn kennen dürfen. Da dürfen wir uns schon freuen. Natürlich bringt es immer eine Freude, an Gott zu denken. Aber wir dürfen uns schon freuen, dass wir überhaupt an ihn denken dürfen. Und wie sehr er uns liebt, das kommt besser noch als in der Schöpfung, in der Erlösung zum Ausdruck. Denken wir an die heilige Passion Christi. Und so wollen wir es zugeben, dass wir das Gebet unterschätzt haben. Ist es doch, wie der heilige Pfarrer von Ars sagt, die Quelle aller wahren Güter und aller Glückseligkeit, die wir hier auf Erden erhoffen können. Die Quelle aller wahren Güter, der wahren Freude. Deswegen sind so viele Menschen innerlich so arm und so traurig, weil sie nicht oder zu wenig beten. Die wahren Güter, die gibt es umsonst, aber nicht, weil sie nichts wert sind, sondern weil sie zu teuer sind, dass man dafür bezahlen kann. Und wer wenig betet, naja, der öffnet die Quelle ein ganz klein wenig und es kommen einige Tropfen des göttlichen Reichtums und der Freude. Und wer viel betet, da strömen die Freuden hernieder in das Herz. Und da stürzen die göttlichen Reichtümer auf die Seele ein. Die allerseligste Mutter Gottes und unsere Mutter, die Meisterin des innerlichen Lebens, der Heiligkeit, sie bitte für uns. Sie, die nur von einem Gedanken erfüllt gewesen ist, nämlich an den dreifaltigen Gott. Sie hat nichts außer in Gott gedacht und gelebt. Möge unser Gebet also immer inniger und herzlicher werden. Das heißt, immer wirklicher, damit unsere Gedanken und Verlangen immer mehr um das Einzige, das Wahre, das höchste Gut kreisen, das unsere Liebe verdient und sogar unser Blut verdienen würde, nämlich der dreifaltige Gott. Mit irgendwelchen sporadischen und nur ganz mündlichen Gebeten wollen wir uns nicht zufrieden geben. Das mündliche Gebet hat seinen Platz. Aber was hier gemeint ist, ist einfach, ich sage jetzt irgendwelche Worte her und schaue auf die Uhr, sage ich 2 Minuten, ich habe heute gebetet, damit brauche ich das schon nicht beichten. Das ist kein Gebet. Das ist besten und schlimmstenfalls der Anfang eines Gebetslebens. Aber das ist kein Gebetsleben, sondern was uns alleine zufriedenstellen kann, das ist ein Gebet, das uns wirklich heiligt, das uns mit Christus verbindet und vereinigt. Nämlich das innerliche, das beschauliche, das betrachtende Gebet des Herzens, wie der heilige Teresa von Avila so schön geschrieben hat, geistliches Gebet ist nichts als ein vertraulicher, freundschaftlicher Umgang ganz allein mit dem Gott, von dem man sich geliebt weiß. Und so ist das Gebet, liebe Christen, unser Ein und Alles, weil es in den Worten der anderen, der kleinen heiligen Theresia ist, ein Elan des Herzens, ein einfacher himmelwärts geworfener Blick. Es ist ein Ruf der Dankbarkeit und der Liebe, im Schoß der Prüfung wie im Schoß der Freude. Schließlich ist es etwas Großes, Übernatürliches, das meine Seele weitet und mit Jesus vereinigt. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.